ich habe einmal eine öffentliche Trennung durch. Scheiße. Ganz ehrlich.
Was war das Schlimmste daran für dich?
Dass ich nie meine Geschichte erzählen konnte. Ich nutze meinen Kanal nicht, um jemanden schlecht zu machen. Das ist nie meine Art und Weise gewesen. Aber es wäre super spannend gewesen, Erfahrungen, die ich da gemacht habe, einfach zu teilen. Aber dadurch, dass die Person halt in der Öffentlichkeit stand, war es halt irgendwie, man weiß halt, wer es war. So, es ist halt irgendwie schwierig.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Ich kann mich noch an die Schlagzeilen erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Lisa Marie Schiffner, Deutschlands jüngste Influencerin zu ihrer Zeit. Lisa Marie war 16 und sie hat es damit nicht nur in die klassische Presse geschafft, sondern in die Creator Economy bis heute. Lisa Marie ist jetzt 22 Jahre alt, ergo 7 Jahre im Business. Wie ist das, wenn man in so jungen Jahren schon sein Leben im Internet öffentlich lebt? Welche Schattenseiten bringt das mit sich? Wie schafft man es, über diese lange Zeit relevant zu bleiben? Und wie fühlt es sich an, wenn die ganze Familie mittlerweile im Internet bekannt ist und Follower hat? Das und ganz viel über die Social-Media-Marketing-Landschaft von heute. Darüber habe ich mit Lisa Marie Schiffner gesprochen. Viel Spaß dabei.
Okay, und nicht, am besten einfach vergessen, dass hier auch 1000 Kameras laufen. Ich finde das immer... Ja. Weißt du, ursprünglich wollte man mal einen Podcast machen. Und jetzt ist ein Filmstudio geworden. Ja. Aber ist ja für dich eigentlich bestimmt gar nicht so ungewöhnlich.
Ja, aber ich sag tatsächlich super viel ab.
Ja?
Ja. Also ich habe immer Probleme, sozusagen so öffentlich nochmal so zu sprechen, ja.
Lisa Marie, dann fühle ich mich aber heute geehrt, Herr Flipp.
Ich stelle mir oft bei den Stories vor, dass ich einfach nur zu meinen Freunden poste. Also es ist auch super spannend. Da muss ich mich manchmal so ein bisschen... einfach umdenken so ein bisschen, damit ich das überhaupt mache. Das ist ganz spannend.
Seit wann bist du im Internet tätig, sagen wir so?
Seit 10 Jahren, also doch schon ziemlich lange. Ich habe ja mit 12, 13 den ersten Content hochgeladen. Eigentlich zuerst aus dieser Intention, wir sind umgezogen, mal wieder. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt habe ich eine beste Freundin, die ist in einem anderen Ort. Und dann meinte sie, du, da gibt's eine neue App, die heißt Instagram. Und ich so, okay, und was macht man da? Ja, da postet man so seine Fotos und kann halt miteinander schreiben. Und sie wusste halt, ich habe kein Handy. Ich hatte so einen, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, diese iPod Touch.
Klar.
Die im Endeffekt, die hatten keine WhatsApp-Funktion. Und du konntest nicht telefonieren, aber du konntest über die E-Mail sozusagen facetimen. Und dann meinte sie so, ja komm, melde dich einfach an. Und ich so, ja, meine Eltern werden da definitiv was dagegen haben.
mal ganz kurz for the record, du warst 12.
Mhm.
Vor 10 Jahren.
Genau. Das heißt, ich werde jetzt dann 23.
Ja. Abgefahren.
Ja.
Und wie läuft dein Alltag so ab? Gehst du noch zur Schule? Studierst du mittlerweile?
Mhm.
Bist du Vollzeit-Creatorin? Und wie sieht so ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Das Spannende ist, ich bin schon sehr lang Vollzeit-Creator. Also schon seit der Jugend eigentlich. Das heißt, ich habe neben der Schule, also am Nachmittag, dann sozusagen meinen Job dann sozusagen gemacht schon. Am Wochenende war ich dann meist schon auf Events. Das heißt, mein Schulalltag war schon sehr, da war riesengroße Differenzen. Ne? Während der Woche habe ich eine Prüfung geschrieben und am Wochenende war ich auf einer Fashion Week. Mhm. Fand ich halt für mich, gerade in dem Alter, das war unfassbar.
Ja.
Also super schön, das auch zu erleben. Mit der Zeit habe ich ein bisschen oft gefehlt. Das war das Einzige.
Isa. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sprechen heute nochmal über Snapchat und ich habe ein paar funfaktige, nerdige Facts für dich mitgebracht. Wusstest du, dass Snapchat mittlerweile über 800 Millionen aktive NutzerInnen im Monat hat, weltweit in Klammern? Und das Spannende ist, dass davon tatsächlich die Hälfte täglich aktiv sind. Das heißt, die gehen täglich da rein, kommunizieren mit ihren Freunden, schicken sich Snaps hin und her und sind wirklich aktiv in der App unterwegs. Und für mich zeigt das eigentlich einmal mehr, dass Menschen sich wieder in privatere Räume für ihre Kommunikation zurückziehen. Geht's dir genauso?
Ja, mir geht's genauso. Man kann machen, was man möchte. Man kann mit über 30 sich eine AR-Lenses ins Gesicht machen. Findet's lustig, findet's cool. Wir haben das gestern die ganze Zeit zusammen gemacht und hatten auch totalen Spaß daran, uns gegenseitig die zu schicken. Das macht man halt eher im privaten Bereich als im beruflichen. Deswegen finde ich es super.
Ja, also diese AR-Lenses sind das absolute USP nach wie vor von Snapchat. Das macht einfach Spaß, damit rumzuspielen.
Und es funktioniert auch einfach super gut.
Ich glaube, der Grund, warum sich viele vor allem auch auf Snapchat immer schon so wohl gefühlt haben, ist, weil es da eben nicht darum geht, ein perfekt gepflegtes Profil zu haben, wie auf anderen Social-Media-Apps oder möglichst viele Follower zu generieren und einzusammeln. Das ist da ja gar nicht wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, womit Leute sich sehr, sehr wohlfühlen, die vor allem privater kommunizieren wollen und weg von diesem ja sehr geschönten Creator-Bild, was ja überall woanders eigentlich immer noch das wichtigste Aushängeschild ist.
Ja, und deswegen glaube ich auch, dass bei Snapchat Creator ihre Community noch enger und privater treffen und begegnen können. Und ich glaube, dass man nicht nur Privates nutzen kann, sondern auch für seine Community noch enger und näher dran ist.
Lieben wir. Und wenn ihr auch noch mal Lust habt, Snapchat auszuprobieren, dann schaut doch mal in unsere Shownotes. Wir haben euch den Link direkt zum App Store noch mal mit reingepackt. Danke, Isa, dass du wieder dabei warst. Und ja, viel Spaß beim Arbeiten.
Danke.
Hast du die Schule fertig gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Aber dazu muss ich, glaube ich, auch ein bisschen ausholen.
Ja, gerne.
Weil meine Eltern, also ich habe da mit meinen Eltern gesprochen auch. Und in dieser Zeit ist halt, hat sich das so richtig entwickelt. Und die haben das auch mitbekommen natürlich. Und wie ich gerade erwähnt hatte, die wussten zuerst ja nichts davon. Und dann sind sie draufgekommen und meinten so, Lisa Marie, du, wenn du was postest, du zeigst uns die Fotos vorher, ne? Also nicht irgendwie irgendwas einfach hochladen. Jetzt im Nachhinein, damals hat es mich ein bisschen genervt, dass ich das jetzt, muss jedes Selfie zeigen. Mhm. Heute, muss ich sagen, habe ich dadurch so ein bisschen den Bezug sozusagen gelernt, wie kann ich, also wie gehe ich damit um, was poste ich überhaupt, was darf ich, was kann ich posten? Und ich habe nie irgendwie sowas gepostet, womit ich mich heute so schäme irgendwie. Mhm. Das heißt, dadurch habe ich schon sehr stetisch gelernt, was postet man nicht.
Mhm.
Und dann auf die Schule zurückkommend, meine Eltern haben ja dann gesehen, wie sich das entwickelt hat. Und dann bin ich eines Tages mal nach der Schule zu ihnen gekommen. Es war ein Jahr vor Abschluss sozusagen. Und meinte dann so, ich hätte gerne die Chance, dass ich sozusagen früher diese Chance nutzen kann und das Vollzeit machen kann. Und meine Eltern waren am Anfang gar nicht so begeistert, um ganz ehrlich zu sein.
Hast du da schon Geld verdient? Mhm. Wahrscheinlich auch schon viel. Ja, okay.
Also, ja. Schon einige Jährchen. Deswegen war es dann halt auch so, dass, glaube ich, das Vertrauen auch in dem Fall dann da war, dass ich ja schon, ich tue es ja schon, also und das konsistent und nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Tag trotzdem. Aber es war an eine Bedingung geknüpft. Also wenn ich sozusagen das nicht schaffe, mich ordentlich selbstständig zu machen,
ja,
dann muss ich es fertig machen. Im Nachhinein noch. Also ich hätte mich wo reinsetzen müssen. Tatsächlich kam das aber nie wieder zur Sprache. Also wir haben bis heute nicht einmal mehr darüber gesprochen, wie dieser Weg sonst gegangen wäre. Also ja, ich habe auch nicht über einen Plan B nachgedacht, ob das jetzt schlau ist. Und anderen würde ich es auch nicht empfehlen, wenn da nicht schon irgendwie im Hintergrund was ist, was sich aufbaut. Ne? Also ich glaube, das muss man auch dazu sagen, wenn mich jetzt irgendwann mein Kind mal fragen würde, theoretisch, weiß ich auch nicht, was ich sagen würde. Und ich würde das wirklich von der Situation abhängig machen. Gerade bei einem Kreativshop, also wie gesagt, ich habe jetzt Freunde, die haben einen Bachelor, die haben einen Master und jetzt plötzlich wollen sie Creator werden. So.
Ja.
Und dann merkst du halt so, okay, wo können sie es vielleicht gebrauchen, wo vielleicht nicht. Manche Sachen sind spannend, manche ja nicht. Und da muss man halt für sich selber abwiegen. Ich finde das aber schwierig, dass die Gesellschaft das schon oft noch anzweifelt, weil schauen wir mal bitte, wie viele Jobs hier dieser Creator Space abwirft, ne? Also was es alles gibt.
Und naja, ich finde das also, schon. In schon einem meiner spannend. Aktuellen Präsentation für dieses Jahr.
Mhm.
Also ich suche immer am Anfang die aktuellsten Studien zusammen, die es gerade so entlang dieser Creator Economy gibt. Und also ich mache das ja auch seit 10 Jahren und ich bin trotzdem immer wieder von der Entwicklung dieser Branche fasziniert, denn wir sind aktuell in Deutschland mit dem Volumen, was in dieser Creator Economy steckt. Und das sind ja nicht nur, ich habe das im vergangenen Podcast mal erzählt. Mausi, komm hopp, dann komm her.
Oha, na dann.
Juhu. Mach so Platz. Mach Platz, Mausi. Ist in Ordnung. Die Leute lieben dich bestimmt. Und wir sind mit dem Volumen was diese Creator Economy mittlerweile in den letzten 10 Jahren in Deutschland geschafft hat. Und wir reden nicht nur von Markenpumpen, Werbebudget in Personen wie dich, sondern auch die Marken, die Creator selber erschaffen haben. Von einem eigenen Matcha-Laden bis hin zu Fashion-Brands. Super sind wir spannend. Damit international auf Platz 5. Also wir sind der 5-stärkste Markt, den diese Creator Economy geschaffen hat. Und ich finde, entlang dieser alleine dieser Zahl ist es unstrittig, was das mittlerweile für Deutschland bedeutet im Gesamtkontext.
Das würde ich jetzt auch sagen. Und das wird ja nicht weniger werden. Ich glaube nur gerade, wie gesagt, du auch 10 Jahre Erfahrung. Damals war es halt nicht so. Also man muss schon auch sagen, da bin ich heute dankbar, dass meine Eltern mir auch das Vertrauen gegeben haben, dass ich selber was auf die Beine stellen kann und dass die sozusagen an das alles geglaubt haben, dass sowas aufgehen kann, wenn man das möchte. Also ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre, wenn meine Eltern da jetzt nicht so dahinter wären, dass sie sagen, hey, du darfst das machen.
Ja.
Ich hätte sonst fertig gemacht, ne, und dann halt einfach weitergemacht währenddessen. Aber man hat halt doch durch dieses Jahr gemerkt, dass das einen massiven Unterschied gemacht hat.
Ja.
Also ich bin in diesem Jahr war das Jahr, wo ich jetzt sagen würde, da ist am meisten passiert.
Es macht immer einen massiven Unterschied, wenn man sich auf eine Sache voll und ganz konzentrieren kann, als wenn man viele Dinge oder 2 verschiedene Dinge parallel halb gar macht.
Ja,
also davon bin ich auch 100% überzeugt. Trotzdem, ich bin fast genau 10 Jahre älter als du und wir machen gleich lange Social Media Marketing. Ich halt die meiste Zeit meines Lebens im Management. Also ich bin da ja für zuständig, dass Leute, die im Internet eine Reichweite haben, Geld verdienen. Und du aber als Creatorin. Das heißt, wir haben, glaube ich, sehr unterschiedliche Erfahrungen aufgrund unseres Alters gemacht.
Auf jeden Fall.
Frage mich, ich weiß noch damals, du hast extrem viel Presse bekommen, weil du die jüngste Creatorin Deutschland warst, die zeitgleich aber am meisten verdient hat. Das heißt, du bist ja praktisch unter den Augen der Öffentlichkeit erwachsen geworden oder hast Dinge wie deine Pubertät erlebt und so weiter. Und alle, die jetzt zuhören, wissen oder können sich vielleicht nochmal an ihre Zeit damals, als sie 12 waren, erinnern.
Ja.
Ey, wie schwierig das alleine war, in der Schule irgendwie seinen Platz zu finden, überhaupt seinen Platz im Leben zu finden. Für manche ist es immer noch schwierig, ihren Platz im Leben zu finden, würde ich behaupten. Und du hast es alles unter den Augen der Öffentlichkeit gemacht. Hattest du überhaupt das Gefühl, dass du unbeschwert jung sein konntest, auch entlang des Geldes, was du ja schon verdient hast, von dem ja auch deine Familie profitiert hat?
Also natürlich ist es ein ganz spezieller Weg, würde ich jetzt auch sagen. Und das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, was ein bisschen schwierig war, dass ich mich mit kaum jemandem identifizieren konnte. Also ich glaube, das war ein bisschen schwierig, weil ich halt wusste, so diesen Weg gehe ich gerade so
alleine.
Was aber trotzdem dran spannend war, ich hatte damit nicht wirklich Probleme. Also in keinerlei. Also das ist ganz spannend, weil gerade, ich krieg die Frage des Öfteren mal, wie war das so in deiner Jugend? Das Einzige, was man sagen kann, ich bin natürlich, statt dass ich dann am Wochenende mitgehe, bin ich halt dann sozusagen auf dem Event. Es war halt schon so, dass ich mich schon teilweise sehr abgekapselt habe. Braucht es aber in meinen Augen dann doch teilweise. Also nicht komplett, aber so ein bisschen. Und man muss auch, glaube ich, noch dazu erwähnen, dass ich schon die ersten 3 Jahre, wo ich das angefangen habe, auch gemobbt wurde in der Schule. Das heißt, ich hatte das. Für mich war Social Media wie das, was mich aufgefangen hat. Und ich, wie gesagt, es ist nicht nur Social Media. Ich glaube, das muss ich auch noch mal ein bisschen genauer erklären.
Aber wurdest du gemobbt, weil du Social Media gemacht hast? Oder weil du einfach... Ich sag mal auch, das hat ja immer viel mit Neid zu tun, weil du besonders hübsch warst oder.
Am Anfang war es definitiv, weil ich was gemacht habe, was in Österreich keiner so präsent gemacht hat. Also es gab bestimmt Leute, es gab Leute mit Blogs, aber nicht da, wo ich herkomme.
Ja.
Und wie gesagt, kleiner Ort, spricht sich schnell rum. Und das hat sich von wirklich, ich bin den einen Tag, ich war noch in einer riesen Mädelsgruppe, 12 Mädels. Am nächsten Tag komme ich in die Schule und ich war nicht mehr dabei. Und dann komme ich in die Schule und ich wurde ab diesem Tag gemobbt. Und das war wirklich ein Tag, alles normal, nächster Tag vorbei. Und das war hart. Ich glaube, diese Zeit war so die härteste, weil ich da, wie gesagt, wie du meintest, kennt man sich da schon? Nein, auf gar keinen Fall. Und dann kommt noch dazu, dann sagt dir jemand dauerhaft, wie schlecht du bist, was du nicht kannst. Und dann habe ich noch Akne dazu gehabt. Das war halt dann nochmal ein Aufhänger zusätzlich. Ich bin ungepflegt und ich mache dies und das und nachgerufen. Und ich hatte es echt schwer, gerade in der Schule. Ich habe aber daraus irgendwie so ein bisschen dann Motivation geschöpft. Meine Mama war dann auch immer so, also es gab dieses eine Gespräch mit meiner Mama, also da saßen wir vor so einem Spiegel und dann sagt sie so zu mir, ich sehe ja, dass du das gerne machst und gerade auch das mit der Fotografie und man muss, wie gesagt, ich mache alles selber. Ich mache Foto selber, ich mache Video selber, ich schneide. Das war meine Passion und darin habe ich mich so ein bisschen gerettet, würde ich jetzt sagen. Und darin habe ich mich gefunden und nach der Schule, wo ich wusste, bin den ganzen Tag fertig gemacht worden, am Stück. Und danach bin ich nach Hause, ich habe geheult, Tränen weggewischt und habe gesagt, komm, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht. Dann bin ich in die Natur, habe mir ein Stativ genommen. Keiner hat mich fotografiert natürlich. Ab und zu habe ich meine Eltern mal gefragt, drück mal auf den Knopf drauf. Ganz spannend dann, weil das für die auch Neuland war. Aber muss man schon sagen, dass ich mich da dann wieder gefunden habe in einer Passion. Aber hätte ich die Passion nicht gehabt, weiß ich nicht, was heute wäre.
Ja.
Und da hat mir auch ein kleiner Wauzi dann so ein bisschen den Weg begleitet. Deswegen.
Wie schön. Und wie hast du dann Selbstvertrauen wieder aufgebaut? Also ich habe auch viele Gespräche schon in der Art geführt mit Creatoren, die sagen, die es ganz andersrum empfinden zum Beispiel. Mhm. Jemand wie Finn Kliemann, der sozusagen in der Öffentlichkeit komplett gecancelt wurde und fertig gemacht wurde. Und sobald er sozusagen seinen digitalen Fuß ins Internet gesetzt hat, hat ihn nur Hass und Häme und Morddrohungen erwartet. Und er hat das ganz anders erlebt. Er hat dann immer gesagt, sobald ich das Handy ausgemacht habe oder den Fernseher oder was auch immer, war ich in einer anderen Welt, in der ich einfach ich war und nicht mehr und der das überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Der ist dann viel in die Natur gegangen, um sich da irgendwie zu heilen, sag ich mal, oder um sich da irgendwie wie er selbst wieder zu fühlen. Und bei dir war es ja genau andersrum, was sehr interessant ist, dass du, sobald du ins Netz gegangen bist, hattest du wahrscheinlich eine Fans-Community, die dich aufgefangen hat. Was hat dir denn Selbstbewusstsein gegeben in dem Moment?
Also ich glaube schon, dass ich ein sehr starkes Fundament habe von der Familie aus. Also das war immer schon so. Und ich hatte nicht unbedingt den Zweifel, dass ich ganz schlecht bin. Es war halt nur das, wenn du das jeden Tag hörst, dann glaubst du es vielleicht auch irgendwann. Ja. Meine Mama hat da sehr dagegen gewirkt und auch viel mit Papa auch darüber. Ich meine, der hat das alles auch mitbekommen. Die waren auch 100 Mal in der Schule. Die Lehrer haben ja auch mitgemacht. Also das war so ein bisschen so alles gegen mich irgendwie. Ja. Schon teilweise sehr schwer darüber noch zu reden, weil es schon bis heute, sag ich mal, Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, das ist viel, viel schwieriger gewesen als der Weg wieder zu seinem Selbstvertrauen, weil ich hatte eine Vision. Ich wusste zwar nicht, was ich da mache, ja, ich habe das teilweise auch noch nicht so ganz ernst genommen, aber als dann die anderen das so ernst genommen haben, war ich so, okay, ja gut, ich sehe da schon Potenzial drinnen und es macht mir halt einfach Spaß und die Leute finden meine Fotos cool und dann habe ich halt einfach auf einer Plattform, wo du nicht regelmäßig posten musstest, einmal die Woche damals, habe ich dann plötzlich regelmäßig gepostet. Und sagen wir mal so, das hat schon einiges in Bewegung gesetzt.
Und hättest du dir manchmal zu der Zeit irgendwie einen anderen Weg gewünscht? Also hast du dir häufig irgendwie mal gedacht, boah, hätte ich das mal,
klar,
hätte ich mal Instagram sein lassen?
Gerade in dieser Zeit, wo dann dieser krasse Hate auf mich kam, nicht von online, sondern eben von offline und halt der ganze Ort über mich gelästert hat. Also es war halt wirklich sogar teilweise entfernte Familie, ja. Also die auch zu mir gekommen sind, sie durchs Fremdscham. Also was du da machst und es ist so peinlich. Und also was ich schon sagen muss, ist, dass ich schon sehr Schwierigkeiten hatte, mit dem umzugehen, dass ich jeden Tag geheult. Ich hatte auch einige Erlebnisse, die bis heute einschneidend sind. Ich würde es gerne missen, ne? Also ganz ehrlich, muss man nicht erlebt haben. Aber andererseits, wenn heute ein Hate auf mich zukommt, ist es halt so, es geht halt sofort wieder raus, weil ich halt einfach weiß, so hey, nichts ist so verletzend, wie wenn plötzlich deine 12 engsten Leute von einem auf den anderen Tag sagen, du hättest dich verändert.
Ja.
Und ich habe mich nicht verändert und ich hatte halt dann keine Freunde. Und im Endeffekt, deswegen hat es mir auch wahrscheinlich nicht gefehlt. Und dadurch, dass ich halt auch einen Bruder habe, ich hatte irgendwie so meine Base und deswegen habe ich mich darauf einfach immer verlassen. Und dann habe ich halt, bin ich in den Creator Space und dann habe ich halt auch Leute kennengelernt. Auch gemerkt, es ist jetzt vielleicht nicht immer gleich, man sollte vielleicht nicht immer gleich so machen. Aber ja, irgendwie so ein bisschen gelernt, unabhängig davon zu sein, ob da jetzt Freunde sind oder nicht. Mhm. Und einfach auf mich selber zu vertrauen. Aber wie gesagt, ja, doch nicht einfach.
Also mal abgesehen von dem jungen Alter, in dem du halt so krass erfolgreich geworden bist, ist ja das Zweitspannendste eigentlich, dass deine Familie dann so krass mit eingestiegen ist. Mhm. Dein Papa, deine Mama, alle haben mittlerweile Follower, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Wie viele?
Ich weiß es gar nicht. Aber wie gesagt, die haben sich ja damals den Social-Kanal erstellt, weil sie schauen wollten, was ich mache.
Ja.
Und da ist es auch so im Endeffekt, dass dadurch, dass ich dann Familienfotos gepostet habe, haben die halt sozusagen sind die Kanäle gewachsen.
Mhm.
Mein Bruder zum Beispiel, der greift sein Social Media einmal im Jahr an, postet ein Foto. Okay. Der nutzt das halt gar nicht zum Beispiel. Also nicht mal, der will halt eher Fußball spielen und wie gesagt, jeder darf so sein Ding machen, das er macht. Meine Mama macht ja auch hauptberuflich was ganz anderes. Die kommt ja aus der Kosmetik und ist jetzt in der Naturkosmetik und mit Network Marketing so ein bisschen. Also schon auch selbstständig. Also das war schon sehr gut, dass sie auch Erfahrung hat in der Selbstständigkeit. Mein Papa kommt ganz normal aus dem 9-to-5, wenn man das so sagen, wenn nicht sogar mehr. Also war in meiner Kindheit sehr oft arbeiten. Und wir arbeiten ja auch erst seit 4 Jahren. Ich habe gestern noch nachgeguckt, weil ich mir dachte so,
Die Frage kommt bestimmt.
4 Jahre und so 3 Monate, genau 3 Monate.
Aber jetzt musst du uns das nochmal erklären, denn wenn ich, also meine Eltern haben bis heute nicht geschnallt, was ich beruflich mache, verstehst du?
Ja.
Mein Papa, glaube ich, denkt immer noch, dass ich studiere.
Mhm.
Also woher kommt A, die Ambition und woher kommt aber auch das Knowledge? Ja, dein Dad macht ja mittlerweile auch dein Management und das ist ja auch nicht so einfach. Ja, woher kommt das Wissen um diese Branche und wie man damit richtig agiert und umgeht und dass das von der Business-Perspektive auch ernst zu nehmen ist?
Die ersten Jahre waren sie ja nur stille Beobachter, sage ich jetzt mal, und schauen wir mal, was sie halt daraus macht und mich supporten. Und wie gesagt, ab und zu, Mama und Papa sind damals zum ersten Event mit mir nach Köln gefahren mit dem Auto. Damals die Glow in Bochum und solche Geschichten.
Mhm.
Dann war ich da komplett lost, dann bin ich dort angekommen und irgendwie keiner wollte mit mir reden. Und ich war so, oh, ich dachte, sind alle ganz nett und freundlich.
Ja, und, ja, die Personen im Internet, die immer so freundlich rüberkommen und dann echt gar nicht so sind.
Ja, musste ich auch sehr schnell lernen, aber andererseits gibt es dann auch ganz viele tolle Menschen, die auch das, was sie machen, auch wirklich gut machen. Und an denen habe ich mich eher orientiert. Also einfach Fragen gestellt, Sachen gefragt und dann ist auf meine Eltern bezogen. Die Story, wie mein Papa mein Manager geworden ist, ist ja eher ein bisschen absurd. Also ich war in der Jugend immer sehr brav, aber einmal, ich hatte dann einen Freund damals, heute Ex-Freund, der in Berlin gewohnt hat und dann war ich in Berlin zu Besuch übers Wochenende und die liebe Lisa Marie wollte den Flug nicht zurücknehmen. Und ich habe aber Montag Schule gehabt. Und das war, meine Eltern hatten eine Regel, rechtzeitig da sein. Und das habe ich mal einmal...
Also, ach, der Flug wurde gecancelt.
Nein, ich habe gesagt, ich stehe auf der Autobahn und eigentlich war ich in der Wohnung. Und habe mich dann sehr schnell schlecht gefühlt, nachdem rauskam, dass sie es sehr schnell gecheckt haben, dass ich eben nicht nach Hause komme. Und dann meinte meine Mama nur am Telefon, das wird Konsequenzen haben und darüber reden wir dann zu Hause. Und ich dachte mir so, nee, ma. Weißt du, was die Konsequenz war? Papa muss auf die Events mitkommen. Und ich so, oha, voll geil. Ich wollte eh nicht alleine hin. Und ich war dann voll happy, dass jemand mit mir war, weil zu dem Zeitpunkt in dem Management, wo ich war, habe ich das Gefühl gehabt, da sind zu viele Leute und dann wurde ich eigentlich auf einem Event auch mal irgendwo stehen gelassen.
Mhm.
Und so soll es halt nicht sein.
Mhm.
Und dann ist mein Papa auf die Events mitgekommen und habe ich gemerkt, hey, der kann gut mit anderen Leuten reden. Und habe ich erst gemerkt, so, na gut, er ist im Verkauf. Deswegen wahrscheinlich kann er auch, das ist wahrscheinlich auch irgendwo sein Talent, aber ich fand es super spannend auch zu sehen, weil meinen Eltern nochmal so irgendwie, ich habe einfach gemerkt, der geht da voll drin auf, da mit Leuten zu connecten und zu sprechen und dann plötzlich lacht er mit irgendjemandem in der Ecke und ich denke mir so, wer ist das? Und irgendwann meinte ich dann zu ihm, du, ich meine das jetzt mal nur so nebenbei, aber irgendwie, vielleicht wäre das ja was. Und wir würden das auch zusammen irgendwie mal alles einlernen und halt irgendwie zusammen rausfinden, wie wir das machen könnten. Und dann eigentlich der größte und beste Beweis dafür, dass ich mich darauf verlassen kann, war dann das, dass wir gleich, nachdem wir gesagt haben, wir arbeiten zusammen, dass wir 3 Jahre lang vor Gericht saßen.
Okay.
Mit dem letzten Management. Ich darf leider gar nichts zum Fall sagen, okay, weil da bin ich verschwiegen sozusagen. Ja. Leider. Aber darum geht's auch gar nicht, wenn anderen das schlecht zu machen. In Anführungsstrichen ist so, es beruht auf einem eigenen Fehler auch irgendwo, dass wir damals dachten, 100 Euro für einen Anwalt wäre zu viel.
Hm.
Oder Verträge checken, mal den durchzulesen. Ich war, wie gesagt, sehr, sehr jung. Es war 2016. Kann man sich ja ausrechnen, wie alt ich da war. Und da stand halt auch dann dementsprechend was drinnen, was mir dann Jahre später, wo ich dann halt da nicht mehr sein wollte und auch eben aufgrund Vertrauen, ne?
Ja.
Man muss ja ein Vertrauen zu der Person haben, mit der man so viel arbeitet.
Ja.
Und dann, ja. Aber das war für uns zwar keine einfache Zeit, aber Papa hat mich da schon sehr abgeschirmt. Also ich habe zwar die Dokumente mitgelesen, was da zwischen den Anwälten hin und her geschossen wurde. Zwischendurch hatte ich immer mal wieder so Breakdowns, wo ich mir dachte, mein Leben ist vorbei. Kann das nie wieder machen, ich bin für immer verschuldet. Und dann hatte ich aber immer wieder so diesen Moment, weißt du was, mach einfach weiter. Mach das weiter, was du gut kannst. Das ist kreative Fotos zu machen, Videos zu schneiden. Und was dann kommt, und das ist vielleicht super spannend jetzt auch für eben den Podcast, ich habe wirklich meine ganzen Kunden aussortiert. Also das ist schon sehr vage, sage ich jetzt mal. Ich habe alle, wo dann noch was mitverdient wurde, waren weg.
Du hast den klassischen Taylor Swift-Move gemacht.
Weiß ich jetzt nicht, wie sie es gemacht hat.
Naja, aber sie hat ja alle ihre Songs unter ihrem alten Label, das unter dem alten Label lief, hat sie einfach alle nochmal aufgenommen.
Ja, ja.
Taylors Version.
Ja, genau.
Ja. And you did Lisa Marie's Version.
Lisa Marie's Brand Version sozusagen. Ja. Nee, und dann habe ich sozusagen, wir haben uns einen neuen Kundenstammbaum aufgebaut. Wir haben mit allen gesprochen, dass wir halt eben das jetzt zu zweit machen, dass das der Kontakt ist, mit dem gesprochen wird. Und hat man viel daraus gelernt?
Lisa Marie, du bist auch nicht die Einzige, der das passiert ist. Ja,
und also, weißt du, was das Schade dran ist?
In der Regel.
Man würde gern mehr darüber sprechen, aber man ist halt durch diese ganzen, wenn man dann was sagt, vor Gericht wird's vorgelegt.
Ja.
Du hast was gesagt, Rufmord.
Ja.
Das warst du.
Ja. Aber habt ihr euch letztendlich einigen können oder hängt dir das immer noch nach?
Wir haben uns einigen können, aber das Ding ist, das ist ein Kompromiss, den du eingehst. Und ob ich jetzt ganz, ganz happy mit dem Kompromiss war, ganz ehrlich, nee. Aber ich dachte mir so, weißt du was, nimm und lass mich für immer in Ruhe.
Ja.
Weil ich einfach, ich will meine Sache machen. Mach du dein Ding, ich mach meins. Und man hätte sich definitiv einigen können.
Ja.
Aber das ist halt oft so, ich glaube, da fehlt halt dann dieses, dass man kommunizieren kann miteinander.
Ja, abgefahren. Jetzt warst du ja eigentlich bei den Dingen, die du damals getan hast, auf Events, in Verhandlungen mit Managements, im Gerichtssaal, immer die Jüngste. Höchstwahrscheinlich. Ja. Wie hast du das empfunden? Also wurdest du ernst genommen? Und was würdest du heute, sage ich mal, jüngeren Menschen raten oder Menschen, die vielleicht gerade noch auf ihrem Karriereweg sind, die auch häufig vielleicht im Raum die Jüngsten sind, die noch nicht ganz so ernst genommen werden? Wie kann man besser auftreten?
Ich glaube, dass es was Gutes ist, unterschätzt zu werden. Und ich sehe das als Motivation. Ich stand da als Jüngste im Raum und war so, naja, ein paar Jahren, sieht das anders aus. Und das war auf diesem Event, das war auf diesem besagten Event, auf dem ersten, wo ich jemals war, da hat mich ja keiner beachtet, nicht mal irgendjemand. Eine Creatorin ist tatsächlich auf mich zugekommen, bis heute sage ich so, das ist so, ich sag dir das immer wieder, wenn ich die irgendwann sehe, sage ich immer so, danke, dass du hergekommen bist, dass ich mich nicht so lost gefühlt habe. Jahre später sah das dann so aus, dass ich mit jedem geredet habe irgendwo. Und ist jetzt nicht unbedingt was Negatives, weil vielleicht bin ich davor nicht aufgefallen, weil ich war schon sehr, sehr schüchtern. Ich habe mich auch nicht getraut, in eine Konversation zu gehen. Ich war auch in meinen Freundesgruppen total die... Man hätte von mir, glaube ich, nicht erwartet, dass ich mal in die Öffentlichkeit irgendwie komme. Weil ich immer so, naja, red du, frag du.
Weißt du, wer auch so ist, an wen du mich total erinnerst? Pamela Reif.
Ach, das sagen so viele.
Pamela ist genauso, aber auch früher gewesen. Sie war auch so... socially awkward like.
Na, ich sag dir ehrlich, ich habe das teilweise heute noch. Ich denke mir so, wie soll ich jetzt in eine Konversation starten?
Ja.
Aber es ist ein Prozess, den lernt man ja
total.
Auch.
Total.
Und wie du schon meintest, ich glaube, man sollte es so ein bisschen umdrehen. Hm. Nimm es als Motivation, dass sich jemand nicht ernst nimmt. Dann kannst du ja zeigen, was du drauf hast. Und wenn du selber weißt, was ich mache, ist das, was ich gerne mache, dann baust du ja auch über die Zeit Selbstvertrauen auf. Und das soll ja Selbstvertrauen nicht darüber kommen, was dir jemand anderer bestätigt, dass du bist. Also ich glaube, mir sprechen auch heute noch Leute ab, dass ich die Erfahrung habe oder dass ich in dem Bereich gut bin, so wie ich bin, oder dass ich meine Videos und Fotos toll mache oder so. Also ich höre das sehr selten. Aber es ist auch okay. Aber wahrscheinlich ist es auch so, dass Leute, die Sachen in Anführungsstrichen ganz gut machen, dass die sehr selten Feedback bekommen.
Naja, du kriegst ja schon sehr viel Feedback im Internet.
Von
ja,
der
du
Community.
Postest etwas, boom, kommen, was weiß ich, wie viele Kommentare hast du im Durchschnitt unter so einem Video? Über 1000.
Aber kennst du das, dass du oft einfach dich freuen würdest, wenn dir jemand aus der Szene mal sagen würde, hey, dein Podcast ist mega cool.
Deswegen frage ich.
Du?
Darauf wollte ich hinaus.
Und genau das ist aber das Ding, was du sehr selten bekommst. Es gibt Leute, die gönnen dir das und sagen so, hey, ich finde mega cool, wie du dich entwickelt hast. Und es gibt solche Leute, das darf man nie vergessen. Aber sehr viele tun das eben nicht. Und manchmal, vielleicht ist es auch ein kleiner, wenn das jetzt jemand hört, sag ab und zu jemanden auf eine Story, hey, coole Storyline, I don't know, irgendwas.
Sag das auch nach einem Meeting.
Ja,
zu
irgendwas.
Leuten im Büro.
Ja, genau, eben auch. Und zu jedem einfach ab und zu mal Feedback geben.
Ja.
Dieses Feedback, das fehlt in so vielen Hinsichten, auch bei Kooperationen. Also oftmals gibt es Leute, die sagen nicht mal, ob es gut war.
Mhm.
So, ja, ich frage dann nach. Hat es euch hier gefallen? Ja, aber ich würde mich freuen, wenn ich für 20 Stunden an einem Video sitze, dass mir jemand sagt, hey, das Video ist aber ganz, ganz toll geworden. Wenn du es nicht gut findest, dann sag's auch.
Ja, also ich versuche, es fällt mir auch schwer, um ehrlich zu sein, aber ich versuche immer mehr so nach dem Credo zu leben, ich nehme nur Kritik oder auch Lob in der Regel von Leuten an, die mir wichtig sind, beziehungsweise auf deren Meinung ich viel Wert lege.
Oder was auch guter Spruch dazu ist, ist, dass man nur Meinungen nimmt von Leuten, die entweder denselben Weg gegangen sind oder die auf einem gewissen Erfolgsweg sind, von denen du lernen kannst.
Ja.
Wenn die Person aber gar nichts damit zu tun hat, da kann man so ein bisschen kategorisieren. Wenn jemand viel Erfahrung im Leben hat, davon kannst du vielleicht einen Lebensratschlag nehmen. Aber wenn jemand keine Erfahrung im Business hat, dann frage ich dich ja keine Businessfrage.
Seid ihr schon alle Mitglieder im IKEA Business Network? Wenn nicht, würde ich jetzt sofort in die Shownotes und den Link da anklicken, denn es gibt nicht nur viele Vorteile, da Mitglied zu werden, sondern auch ein tolles Gewinnspiel gerade. Was gibt's zu gewinnen? Nicht mehr und nicht weniger als ein komplettes Makeover deiner Unternehmensräume. Und zwar im Wert von bis zu 20.000 Euro. Und wenn ihr den Hauptpreis nicht abräumt, dann gibt's immerhin die Chance auf eine von 10 500 Euro Geschenkkarten. Wie kann man teilnehmen? Schreib IKEA einfach, was du mit dem Gewinn in deinem Unternehmen verändern würdest und erzähl ein kleines bisschen was über das, was ihr da so macht. Wie geht das? Ihr loggt euch in eurem ikea.de/network-Business-Profil ein und könnt da vom 1.4. bis zum 31.5.2024 teilnehmen. Im Login-Bereich findet ihr eine hinterlegte E-Mail-Adresse, an die ihr die Beschreibung des gewünschten Raums schicken könnt. Aber nicht nur das Gewinnspiel ist cool, sondern es gibt auch einen vergünstigten Interior Design Service, eine kostenlose Videoserie, Lernen mit IKEA, tolle Partnerangebote für dich und dein Team, vergünstigte Lieferkosten und Transportmiete und ein Heißgetränk bei jedem Besuch in einem IKEA Schweden Restaurant. Wenn das nicht gute Gründe sind, bei IKEA Business Network mitzumachen, dann weiß ich es auch nicht und ihr findet den Link direkt in den Shownotes. Stellt euch vor, es gibt einen Ort, an dem kein Link, kein Screenshot, kein Textskript oder Braindump jemals verloren geht. Klingt wie ein Traumland? Das ist Notion. Und dann stellt euch vor, das klappt sogar mit Zugriff für ein ganzes Team. Das ist im Grunde Notion. Ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und kreativ sein kann. Ich habe euch Notion schon das ein oder andere Mal hier vorgestellt, aber bisher eben noch nicht mit dem Fokus auf Teams. Das Besondere ist, dass der Workspace KI-gestützt ist und er deshalb das gesammelte Wissen direkt zur Anwendung bringen kann. Also Meeting-Notizen zusammenfassen, Action-Points daraus generieren, für mich persönlich To-Do-Listen, im Deadlines formulieren, für mich selbst und Fragen in Sekundenschnelle beantworten, wie eine Art kleiner digitaler Assistent, würde ich sagen. Ihr könnt Notion jetzt kostenlos ausprobieren. Dazu geht ihr einfach auf notion.com/bgb. Ihr kennt das schon, alles klein geschrieben, notion.com/bgb und beginnt eure Ideen in die Tat umzusetzen. Bitte, bitte, bitte tut mir einen Gefallen und achtet darauf, dass ihr unseren Link verwendet und keinen anderen, denn damit unterstützt ihr unseren Podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren. Du hast am Anfang gesagt, dass du zu der Zeit, wo du damit begonnen hast, eigentlich keine Vorbilder hattest oder Personen, an denen du dich orientieren konntest. Hast du das mittlerweile?
Immer noch nicht. Es ist lustig. Ich bin damals gerade in diesen so 13 Jahre, 14 Jahre, ne, dachte ich mir so, das, was ich gerade mache, das fehlt mir auf dieser Plattform. Und genau das bin ich geworden, was mir gefehlt hat. Mhm. Und das würde ich auch anderen empfehlen, gerade wenn sie das anfangen, werde das, was dir fehlt auf dieser Plattform. Ich glaube, es wäre problematisch gewesen, wenn ich eine Nische von Anfang an gehabt hätte, weil die Lisa Marie mit 12, 13 ist natürlich nicht die Lisa Marie mit 22, 23, ne? Und so ist die...
Das ist auch in Ordnung, ne?
Ja, ja. Und die Veränderung ist aber sozusagen das, was auf meinem Kanal mitgenommen wird. Und die Leute verstehen, mein Kanal ist dauerhafte Veränderung. Morgen mag ich das, übermorgen das.
Und wirst du da manchmal für kritisiert?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Mm-mm. Aber weil ich es immer so gemacht habe. Ich habe mich nie kategorisiert aus dem Grund, weil ich immer das machen wollte, was ich... Was ist, wenn ich in 5 Jahren ganz ein anderes Thema spannend finde? Dann ist das das Thema, das ich anspreche. Mm-hmm. Bei mir ist aber so, dass es trotzdem so ist, dass es sind verschiedenste Themen, die sich manchmal wiederholen, weil ich einfach finde, das ist was bei meiner Community auch, wo das sehr nachgefragt auch ist, wo ich viele Fragen dazu bekomme. Aber es ist schon so, dass es sehr abwechslungsreich ist und nicht halt nur eine Thematik und das durchkauen bis zum geht nicht mehr. Mm. Weil das finde ich selber nicht spannend.
Ja. Jetzt bist du mit 22 super erfolgreich. Mhm. Ich würde sagen, wahrscheinlich finanziell auch grundsätzlich abgesichert für den Rest deines Lebens.
Hoffentlich.
Oder wirst es in den nächsten Jahren auf jeden Fall sein. Welche Opfer musstest du für den Erfolg bringen?
Ich muss ein paar Fake Friends abgeben.
Das ist ja kein so harter.
Nein.
Kein so hartes Opfer.
In dem Alter war es hart, aber grundsätzlich war es schon sehr oft Isolation. Ich gehe halt nicht mitfeiern am Wochenende. Ich bin halt dann die halt nicht sich halb betrunken irgendwo abfilmen lassen kann. So, das ist nicht das, was ich vermitteln will und das war ich auch nie. Macht mich jetzt nicht zu einer besseren Person, aber es habe ich halt nie gefühlt so. Ja, schon das, dass ich halt einfach Themen mit Freundschaften habe. Also das ist auf jeden Fall ein Opfer davon. Ich kann selten Leuten extrem vertrauen. Ich zeige inzwischen auch die closesten Leute gar nicht mehr. Da habe ich auch meine Erfahrung gemacht, weil ich einfach doch sehr oft ausgenutzt wurde. Mhm. Und das ist schon schade, weil ich immer sehr gutgläubig bin. Aber inzwischen bin ich auch so, wenn halt eine Sache vorgefallen ist, dann... Nee, ich will dann auch nicht mehr, weil meine Zeit ist wertvoll. Das ist so die wichtigste Currency, die wir alle haben. Und die will ich nicht mit Leuten verschwenden, die im Hintergrund dann sagen, ja, aber die Lisa Marie macht jetzt das. Und die dann, wenn du ein Projekt erzählst, was du jetzt gerade neu anfängst, dann sagen, hey du, traust du dir das wirklich zu? Boah, man muss ganz genau bei den Leuten hinhören, wenn man immer sich weiterentwickelt. Was ich auch oft hatte zum Beispiel, ist, dass durch das du weißt ja, wie schnell diese Welt ist, ne? Und dann ist das so schnell und so schnell und so schnell. Und du lebst gefühlt an dem ganzen Leben so irgendwie vorbei die ganze Zeit. Ich habe immer versucht, sage ich mal, Kontakt immer zu halten und mich auch extrem bemüht, muss ich auch dazu sagen, weil ich wusste, es ist wichtig. Habe ich immer von anderen auch gehört, hey, schau dir auf deine Freundschaften. Und das habe ich auch, aber ich bin sehr, sehr oft enttäuscht worden. Und das ist doch ein Opfer, das du bringst, weil... Auch Beziehungen. Gerade wo ich habe jetzt bin ich sehr happy, dass es so ist, wie es ist.
Ich wollte gerade sagen, Lisa Marie, ich will dich ja nicht korrigieren, aber du hast gerade gesagt, eine sehr, sehr close Person zeigst du nicht, aber eine sehr close Person zeigst du schon.
Tatsächlich. aber als ich ihn kennengelernt habe, hat er nicht Social Media gemacht.
Ach.
Mhm. Deswegen, am Anfang habe ich ihn ja auch, ich habe ihn 2 Jahre lang nicht gezeigt.
Aber jetzt ist er selber Creator.
Jetzt macht er selber was, ja.
Und ist das durch dich beeinflusst? Und profitiert er profitiert er schon durch dich?
Tatsächlich gar nicht so extrem. Deswegen wollte ich ja gar nicht, dass es öffentlich wird. Ist auch spannend, weil da hätte wahrscheinlich jemand auch, wenn er noch nicht lange in der Szene ist, auch nicht dran gedacht. Der wollte sich halt selber was aufbauen. Der war immer schon im Videograf-Bereich sozusagen tätig, hat halt eigentlich, was er alles Mögliche gefilmt hat. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch sozusagen eines seiner Videos. Und damals hat er, wie gesagt, er hat das nicht auf Instagram hochgeladen. Da bin ich für ein bisschen vielleicht der Indikator gewesen. Ich so, warum lädst du das nicht auf Instagram, wenn du das auf TikTok auch machst? Also es ist ja voll komisch. Und er so, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann hat er einfach jeden Tag ein Video hochgeladen. Und der hat inzwischen eine Brand. Und also der wollte, alles, was er macht, ist schon auch sehr eigen. Das heißt, der hat eher eine internationale Community, der redet auch Englisch. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig so, dass er wahnsinnig viel von meinen Leuten sozusagen auch anspricht, würde ich sagen. Weil der voll Fitness, voll so.
Es ist schon anders.
Ganz anders.
Trotzdem mit Sicherheit nicht schlecht, mit jemandem zusammen zu sein, der einen Grundstock aus einer starken Community hat. Aber jetzt, also zum Beispiel eines deiner letzten Videos aktuell auf deinem Kanal ist, ihr seid gemeinsam im Skiurlaub. Und das Video enthält, ich sag mal, 40 bis 50 verschiedene Sequenzen. Jeder, der auch nur ansatzweise schon mal das Handy in der Hand hatte, um ein Reel zu schneiden oder überhaupt eine Story zu posten. Und ich gehe mal davon aus, die Babygut-Business-ZuhörerInnen haben das alle schon bis zu einem gewissen Grad mal irgendwie vielleicht selber gemacht, wissen, wie aufwendig das ist und wie viel Szenen man für sowas drehen muss. Wie handhabt ihr das in eurer Beziehung? Wenn ihr beide Creator seid, wo zieht ihr die Grenze? Gibt es eine Grenze, dass man jetzt auch mal 1 bis 2 Tage in so einem privaten Urlaub für sich genießt? Oder geht es eigentlich permanent darum, Inhalte zu kreieren, Momente zu kreieren, alles ästhetisch aussehen zu lassen?
Also was ich schon wusste, ist dadurch, dass wir beide ein großes Talent haben für Video und Schnitt, wussten wir beide, wir werden wirklich schöne Inhalte zusammen kreieren können. Und das war auch das Einzige, wo ich dann gesagt habe, gut, wir können ab und zu was zusammen umsetzen und das finde ich spannend. Und mein Kanal ist ja, wie gesagt, der dreht sich nach meinem Leben. Und wenn ich dann sozusagen für mich, wie gesagt, ich habe davor einfach nur bis zum Hals gezeigt, dann war halt immer so. Und dann habe ich aber schon gemerkt, durch das, dass du es nicht zeigst, ist das viel extremer geworden, dass Leute in deine Privatsphäre einsteigen, ja? Und dann habe ich gemerkt, vielleicht war das gar nicht, vielleicht hätte ich dann gar nicht zeigen sollen. Für den Zeitpunkt war es in Ordnung, aber Leute haben da schon sehr oft diese Grenze überschritten, wo ich mir halt auch dachte, oh, ihr müsst jetzt nicht den Namen drunter kommentieren, ich weiß, wer mein Freund ist, dankeschön. Und dann haben auch Leute so TikToks gepostet, dann sind die viral gegangen. Also dieses Verheimlichen, weiß ich nicht, ob es so schlau ist. Ich fand es trotzdem gut, dass wir die Beziehung nicht gleich öffentlich gemacht haben. Wir haben eine super Foundation ohne Social Media. Und das ist auch, warum dieses Gespräch nie stattgefunden hat, dass wir müssen mehr Zeit miteinander privat verbringen, weil wir tun das ja gar nicht. Ja. Wir nehmen uns ganz bewusst Zeit. Wir können das Handy weglegen. Wir haben Tage, wo wir nicht mal das Handy anfassen. Da habe ich noch Content, den ich noch hochladen kann. Er verarbeitet teilweise Videos von weiß Gott wann. Und dann hat man auch mal 1, 2 Tage, wo man einfach, wo ich theoretisch nichts anfassen müsste. Wir sind jetzt beide so, wir sind eher so, wir sagen dann so, hey, komm, lass uns heute 2, 3 Stunden noch in einen Café setzen und jeder macht so seine Work und wir machen Coworking. Das motiviert mich tatsächlich, weil ich mir dann denke, der schaut mir auf die Finger, wenn ich mal zu lange scrolle oder so, ne? Das bleibt man ja auch ab und zu selber mal hängen oder mal auf TikTok, oh Gott. Und dann sagt er so, hey, guck mal, oder ich, schau mal, mach weiter mit deinem Video. So, das ist ganz gut. Und ich habe auch Leute davor kennengelernt, die eben nichts damit zu tun hatten. Und das Verständnis war sehr schwer. Also du bist jetzt 4 Stunden am Handy und lädst deine Stories hoch. Also kannst du das nicht schneller machen. Und dann habe ich mich halt schon teilweise sehr unter Druck gesetzt, gefühlt nicht so, wenn du mit diesem Leben nicht klarkommst, dann können wir offensichtlich das nicht Hand in Hand haben. Weil ich will mich nicht einschränken. Du musst nicht dabei sein, ne? Du musst nicht bei mir stattfinden, aber du kannst nicht mir sagen, wann ich arbeite und wenn ich jetzt so privat am Handy bin. Und das finde ich ganz unangenehm. Das hat das Gefühl, da konnte ich mich sehr oft nicht auch in Gesprächen, auch so erste Gespräche, gar nicht entfalten. Und dann war da gleich das Thema, und würdest du gleich mit mir ein Foto posten? Ich so, nee.
Also wow, wie auch awkward.
Ja, diese Frage wurde des Öfteren gestellt, wo ich mir dann dachte, boah, das finde ich ganz unangenehm.
Ich weiß nicht, das hatten wir auch noch nie im Podcast, aber ist eine interessante Frage, wie daten Creator in deiner Größenordnung überhaupt noch?
Also eine gute Frage.
Auf Bumble? Im echten Leben? Wie datet man denn da überhaupt noch?
Also einerseits ist oft halt über Freunde, also bekannte Kollegen, die sagen, hey, ich hätte da jemanden, der ist ganz nett. Das ist aber immer nach hinten losgegangen, um ganz ehrlich zu sein, so ihr würdet super passen. Gut, der Typ war dann ein kompletter Reinfall. Und ja gut, da habe ich dann eher weniger drauf gehört. Am Ende des Tages war es dann doch irgendwie so ein Mix aus allem.
Also ist bisschen schon schwer,
Social,
ne?
Bisschen Real Life.
Weil da spielt doch auch wieder diese Vertrauensfrage, die du am Anfang...
Schau mal, alleine das stell dir vor, ich habe ja schon so, schau mal, da merkst du, ich habe richtige Vertrauensprobleme. Ich könnte niemals sozusagen einfach irgendwie neben jemand einschlafen, nicht, dass der ein Foto von mir macht oder so und dann irgendwie das postet irgendwo oder das seinen Freunden schickt. Oder das ist war für mich ganz furchtbar. Also Dating ist furchtbar als öffentliche Person in meinen Augen. Und ich höre es ja von anderen auch, die sich dann irgendwas anhören müssen. Und dann gerade auch, wie gesagt, ich habe einmal eine öffentliche Trennung durch. Scheiße. Ganz ehrlich. Das ist einfach unangenehm, weil, glaube ich, die Leute so viel mehr invested in deine Beziehung dann teilweise sind.
Aber was war das Schlimmste daran für dich?
Dass ich nie meine Geschichte erzählen konnte.
Ja. Oder dass Leute immer gefragt haben?
Nee, das war's gar nicht. Ich glaube einfach so, dass ich nie so hundertprozentig meine Learnings draus teilen konnte, weil ich nutze meinen Kanal nicht, um jemanden schlecht zu machen. Das ist nie meine Art und Weise gewesen. Aber es wäre super spannend gewesen, Erfahrungen, die ich da gemacht habe, einfach zu teilen. Aber dadurch, dass die Person halt in der Öffentlichkeit stand, war es halt irgendwie so, man weiß halt, wer es war, so. Es ist halt irgendwie schwierig. Und dann will man das halt auch irgendwann ruhen lassen, ne? Irgendwo kann man mal ein Learning einbauen. Aber es geht da, also wie gesagt, wenn ich Leute treffe, dann verbinden die immer mit mir eine Lebenssituation, die ich durchgemacht habe. Das heißt, wenn ich meine Trennung hatte, dann sage ich, hey, du hast mir durch meine Trennung geholfen.
Mm.
Und das war immer mein Ziel. Mein Ziel ist es nicht, du hast das gemacht und du hast das gemacht und das ist richtig schlecht von dir. So diesen mit dem auf dem Finger mit jemandem zeigen, das finde ich nicht gut. Klar, man hat, glaube ich, oft dieses Verlangen danach, so ein bisschen so, hey, du hast mir jetzt was Schlechtes getan und jetzt sollst du auch dafür auch mal sehen, was du davon hast, dich so zu verhalten. Das hat aber irgendwie nie so ganz zu mir gepasst. Und ich hatte bei Freundschaften zum Beispiel auch. Ich konnte dazu nie was sagen. Und das ist vielleicht schade, weil es einen Insight geben würde, der gar nicht so schlimm wäre. Weißt du?
Es ist auch interessant, dass du sagst, du findest es schade, weil du, glaube ich, schon gelernt hast, diese Dinge auch durch diese Art von Kreation, Kunst zu verarbeiten.
Auch in Videos verarbeite ich ganz viel.
Ja.
Also auch teilweise so Szenen oder so, die sind dann abhängig von der Lebenssituation gewesen. Oder Fotos oder so, die ich dann angepasst habe an ein Ereignis. Oder ja, ich habe das schon eher, ich will das in Kunst umwandeln, wie du schon sagst. Oder in Kreation. Oder halt eben in ein Learning, woraus andere wieder einen Mehrwert haben. Das habe ich immer schon so gemacht.
Mhm.
Also ich mache auch nicht meine Mobber schlecht im Internet. Weißt du, die werden daraus gelernt haben hoffentlich. Sonst erleben sie es in einer anderen Form und Weise mal wieder.
Mhm.
Aber es ist halt für mich so, wo ich immer wieder darauf zurückkomme, dass ich es oft schade finde, dass ich viele Geschichten, auch das mit dem vor Gericht stehen. Ich konnte nur sagen, hey, ich bin jetzt aus dem Gericht raus und keiner wusste, die war jetzt 3 Jahre vor Gericht.
Und wenn du deinen normalen Coping-Mechanism am Ende, das ist ja das, nicht einsetzen kannst, in dem Fall, wie verarbeitest du das sonst? Machst du Therapie oder wie gehst du da durch?
Ich rede eigentlich immer mit Mama. Also Mama ist mein, also Papa auch. Aber Mama nochmal so spezifisch auf vielleicht ein paar Themen, die ich einfach nochmal ein bisschen genauer besprechen will. Also Mama ist da immer schon ein sehr großer Anker gewesen, wo ich auch sage, hey, da gehe ich hin, wenn es mir ganz schlecht geht.
Mhm.
Und jetzt inzwischen ist es halt auch der Partner. Aber wie gesagt, ich verlasse mich nie hundertprozentig darauf, dass diese Person dann in dem Moment da ist. Ich mache auch viel mit mir selber aus, ist nicht immer ganz positiv. Ich schreibe auch viel, ich schreibe Sachen nieder, ich dokumentiere so ein bisschen meinen Prozess auch, weil gerade wenn es dir richtig scheiße geht und du schreibst dir was auf, wo es dir richtig schlecht ging Und dann liest du das ein paar Monate später und denkst dir so, boah, irgendwie ist eh alles besser geworden und so viel schlimmer ist es dann doch nicht mehr geworden. Das motiviert mich dann halt immer wieder. Und da blätter ich manchmal so in mein Journal irgendwann zurück, so auf die erste Seite. Ich so, ach du Heilige. Und das sagen bestimmt auch ganz viele andere. Dieser Job ist abhängig davon, wie gut ich funktioniere. Und deswegen schaue ich immer, und zum Beispiel Leute sagen mir, warum lädst du deine Story eigentlich am Abend hoch? Naja, weil ich den Tag erleben will. Ich filme zwar, aber ich erlebe den Tag, auch im realen Leben. Und das habe ich, früher habe ich gefilmt, hochgeladen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich kann mich nicht mal mehr an gestern erinnern. Und dann hast du diese Realisation, Gott sei Dank hatte ich die sehr früh. Und dann habe ich gesagt, gut, meine mentale Gesundheit darf nicht daran leiden, ob jetzt die Story eine Stunde vorher oder eine Stunde später kommt.
Hm.
Das darf einfach nicht sein, weil dieser ganze Kanal funktioniert nur, wenn ich auch funktioniere irgendwie.
Hm.
Wenn ich keine Energie habe, kann ich kein Foto machen. Wenn ich keine Energie habe, als ob ich dann, ich kann das tatsächlich gar nicht. Ich kann das nicht faken. Ich kann nicht in die Kamera lachen, wenn ich es nicht fühle. Dann lade ich lieber was, ein Throwback hoch, ein Q&A. Das heißt nicht immer, wenn ein Q&A kommt, dass es mir schlecht geht, aber gerade wenn ich mich nicht zeigen will an dem Tag, mache ich das nicht mehr. Früher habe ich das vielleicht gemacht und ob es dann vielleicht was bringen würde, sich manchmal ein bisschen noch mehr, sag ich mal, in Situationen wie diesen zu zeigen, lass es so sein. Aber ich bringe dafür kein Opfer mehr.
Ja.
Weil das bringt mir nichts. Also was bringt mir denn, wenn ich in 5 Jahren kaputt bin?
Hm. Hast du das Gefühl, dass du das alles, was du erlebst, noch richtig genießen kannst?
Hm. Events oft nicht mehr so. Deswegen forme ich das gerade so ein bisschen um, in dass ich die Community da ein bisschen mit einbeziehe. Wir hatten jetzt zum Beispiel mal ein Community-Event. Das habe ich einer Brand vorgeschlagen. Ich so, hey, ich will eigentlich nicht ein Event selber erleben, sondern ich will anderen die Freude machen, das zu erleben. Ich glaube, das ist eine Sache.
Aber auch so Trips an krasse Orte.
Und das schon.
Das sind ja alles Erfahrungen.
Das
mache
ich schon
gern. Also auch mit 22, das ist halt krass. Ja?
Ich habe schon sehr viel gesehen, muss man leider auch dazu sagen. Ich hatte auch mal so eine Zeit mit 18, wo ich dachte, irgendwie das Leben geht nicht weiter.
Ja.
Und ich mir dachte so, ich habe jetzt irgendwie so viel gemacht, so habe ich irgendwie noch was übrig, was ich machen kann.
Ja.
Und dann habe ich einfach angefangen, wieder neue Ziele zu definieren. Und ich bin schon sehr zielgetrieben, sage ich jetzt mal. Und bei mir ist doch, und das muss man auch dazu sagen, es ist jetzt nicht mehr businesstechnisch so viel, wo ich sage, es gibt noch ein paar Sachen, wo ich sage so, das wäre cool, das wäre mega, würde mich sehr freuen.
Aber wie steckt man sich denn Ziele, wenn man schon alles hat? Du hast ein Haus, du hast Geld.
Noch bin ich nicht
drin.
Du
hast die Welt gesehen schon, du hast schon eine Marke.
Mhm.
Was ist denn dein Ziel? Was kommt denn dann noch?
Kinder.
Mic drop,
ja. Muss man auch dazu sagen, meine Mama war ja schon Mama sozusagen in dem Alter, wo ich jetzt bin, mit mir.
Okay.
Und ich habe ja auch 2 junge Geschwister. Ich erlebe das alles so mit. Die eine ist 15 Jahre von mir entfernt, die andere 21 Jahre, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und da habe ich vielleicht ein bisschen weniger Ängste, dass das mal so ein Schritt sein wird, den ich spannend finde. Weil ich wahrscheinlich kein böses Erwachen habe. Ich kriege den Alltag ja mit. Ich lebe ja zu Hause, deswegen. Mhm. Ja.
Also eigentlich nur noch private Ziele. Die es
ist spannend. Meine Freundin und ich machen immer ein Vision Board, ne? Dann sitzen wir letztens so nebeneinander auf so Neujahr und so und er macht sein Vision Board und ich war so rüber und ich so, oh, cool.
Und was war da so drauf?
Bei ihm sehr viel Business, ne?
Ja.
Also er hat sehr viel Business-Ziele noch. Hat ja auch noch nicht so lang gestartet. Sie macht er jetzt 2 Jahre, lass es 2-3 Jahre sein. Und bei mir war so gefühlt so ein Garten und er hatte auch so Sachen oben. Gott sei Dank haben wir ähnliche Visionen. Aber das Vision Board hatte ich vor ein paar Jahren so. Und dann war ich so, oh, voll schön, dass ich mich sehr angekommen fühle schon mit meinen Zielen, die ich habe. Ich sehe das gar nicht negativ. Oftmals sagt man ja, aber du bist zu jung. Ganz ehrlich, vielleicht drehe ich mit 40 noch einen Film.
Mhm.
Keine Ahnung, irgendeinen coolen Movie und hau das ins Kino, ich weiß es nicht.
Mhm.
Also wenn wir sehen, wie viele Leute eigentlich super coole Sachen auch dann noch mit 50, 60 machen, genauso möchte ich sein. Ich möchte mich immer wieder neu erfinden. Ich glaube nicht, dass da nie so ein Moment kommt, wo ich irgendwie kein Ziel hätte. Jetzt ist gerade noch in die Richtung Startup und ich will noch zu meiner Personal Brand einfach eine Brand haben. Aber
also du wirkst für dein Alter halt mega reif. Ja, und auch so fast jetzt nicht abgeklärt, das würde ich gar nicht sagen, weil du hast auch total offen irgendwie die Fuck-Ups gerade geteilt. Yeah. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht.
Mhm. Aber von denen lernen ja auch andere.
Ja, total.
Lies deine Verträge. Ordentlich durchlesen. Ordentlich abprüfen lassen.
Ja, aber du sagst eine eigene Brand. Du hattest ja schon eine eigene Brand. Mhm. Was ist damit passiert? Warum stampfst du die gerade ein? Das ist eine Klamottenmarke, richtig?
Mit Schuhen, ja.
Ja.
Der Schuh war sozusagen das, warum ich es eigentlich machen wollte.
Ja, warum willst du es nicht mehr machen?
Das ist ja mit jemandem entstanden, ne? Mit einem sehr großen Konzern. Mhm. Und ich dachte mir, ja, cool, Erfahrung, die geben da Erfahrung mit rein. Und das ist auch vielleicht für den einen oder anderen, wenn du dich nicht selber mit Themen beschäftigen möchtest. Finanziell gesehen, super. Aber ich bin jemand, ich will das selber lernen. Ich will das Fulfillment verstehen, ich will die Verpackung verstehen, ich will das wissen, welche Zahlen da sind, ich will wissen, wie viele im Checkout hängen bleiben, ich will wissen, also das sind so viele Sachen, die mich interessieren. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich da nicht immer ganz die Insights bekomme, die ich haben möchte. Oder die verstehen nicht, dass ich nicht nur der Creator bin, sondern dass ich auch die Unternehmerin bin.
Mhm.
Und in dem Fall war es jetzt so, die haben die Tochtergesellschaft mit denen ich das sozusagen gemacht habe, die haben die eingestampft. Das habe ich 8 Monate nach Launch erfahren.
Mhm. Oh.
Das heißt, die Struktur, die mir gegeben wurde, Mitarbeiter, es waren 11 Leute circa, dann auch die Produktion, die Lieferanten, das Fulfillment, das haben alles die gemacht. Das wäre mir alles verloren gegangen. Oder ist mir verloren gegangen, wenn man es jetzt so sagen kann.
Mhm.
Das heißt, ich hang einfach in einem blöden Konstrukt drinnen, wenn man das so sagen kann. Und dann wäre es so gewesen, Ware, die existiert und Brand, sozusagen die Prozente, die ich nicht besitze, müsste ich abkaufen.
Oh, okay.
So, und dann stand da eine Summe, XY hätte eine Hälfte von gefühltem Haus sein können und dann habe ich gesagt, gut.
Also 6-stellig.
Genau, und dann habe ich gesagt, hey, da kann ich ja gleich neu gründen.
Ja.
Also sind wir mal nicht böse, da habe ich mehr Kosten jetzt, das zu übernehmen, als dass ich was Neues aufbaue.
Hey Anni, wie kann ich mich im Social-Media-Marketing-Bereich seriös und fundiert weiterbilden? Diese Frage hätte mich in den letzten Jahren nicht häufiger erreichen können. Und sind wir mal ehrlich, Social-Media-Marketing-Weiterbildung in Deutschland liegt brach. Ich konnte wirklich guten Gewissens nahezu keine offizielle Weiterbildungsmöglichkeit empfehlen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier irgendwelche Anti-Werbung machen möchte, sondern weil ich das nach 10 Jahren in diesem Bereich wirklich gut beurteilen kann. Ich verstehe das auch bis zu einem gewissen Teil, denn die Social-Media-Landschaft, die Plattform, die Creator, die wichtig sind, die ganze Economy dahinter, verändert sich rasant schnell. Deswegen ist es fast unmöglich, einen Kurs zu konzipieren und den dann für die nächsten Monate oder Jahre zu verkaufen. Ich habe jetzt aber trotzdem die Lösung für euch, denn wir bei Baby Gut Business haben uns eine Lösung überlegt und wir machen es jetzt selbst. Unser erstes Angebot in der Baby Gut Business Academy wird das Baby Gut Business Bootcamp sein. In 10 Live-Sessions könnt ihr euch bei uns jetzt weiterbilden. Warum Live-Sessions? Weil wir damit am Puls der Zeit bleiben, hyperaktuell sind und vor allem auch aktuellste Beispiele einbringen können. Ihr lernt bei uns in diesen 1,5-stündigen Sessions immer am Donnerstag frühen Abend, damit ihr das auch berufsbegleitend machen könntet, alles über eine richtige Social-Media-Strategie erstellen, kreatives Storytelling, Rechtsgrundlagen-Update, KI-Tools, die ihr jetzt kennen müsst und natürlich mein Spezialgebiet, Influencer-Marketing. Mit dabei sind auch ständig wechselnde Gastdozentinnen. Die werden euch vielleicht das ein oder andere Mal überraschen. Ihr könnt euch heute schon auf die Warteliste setzen lassen. Den Anmeldelink findet ihr wie immer in den Shownotes. Und am 2.5. startet dann die Bewerbungsphase. Wir wollen nämlich erstmal verstehen, wie euer Wissensstand ist und was ihr wirklich braucht. Wir starten auch in wirklich kleinen Gruppen, um euch individuell das liefern zu können, was ihr braucht. Es wird dann bis Ende des Jahres verschiedene Startdaten geben und wir teilen euch natürlich auch ein bisschen entlang eures Wissensstands ein. Wir freuen uns darauf, die Social-Media-Branche mit euch gemeinsam noch ein bisschen besser, professioneller und erfolgreicher zu machen. Jetzt anmelden! Mensch, Lisa Marie, da ist aber ganz schön einiges auch mal schiefgelaufen in deiner Karriere. Ich muss sagen, ich lieb's auch ein bisschen, weil wir haben hier halt natürlich in der Regel Leute sitzen, die auch manchmal so tun, natürlich, als ob es immer linear nach oben geht.
Ich muss nichts pretenden, weil diese Fuck-Ups sind auch, warum ich dann so erfolgreich bin. in dem, was ich mache. Ganz ehrlich, wenn du dich davor fürchtest, zu teilen, was eben nicht gut gelaufen ist, wie sollen sich andere damit fühlen, die gerade starten, dass die immer denken, alles läuft super.
Ja.
Das ist nicht so. Also erwarte von der Selbstständigkeit nicht, dass jeder sagt so, oh, du, Gott sei Dank bist du selbstständig.
Ja, das Internet hat nicht auf dich gewartet, ne?
Na.
Da gibt's schon genug. Wenn jetzt jemand selber nochmal ein Business starten würde, mal unabhängig davon, wir können es auch auf das Creator-Dasein beziehen, denn auch das ist für viele immer noch ein erstrebenswerter Karriereweg oder
wird immer erstrebenswerter, auch schon,
in einer sehr jungen Zielgruppe. Was sind da so deine Key-Takeaways? 10 Jahren Social Media.
Jetzt zum Beispiel nur aufs Creator sein oder auch auf, wie gesagt, das Brand-Thema?
Gerne alles, weil denn nicht nur, wir haben ja sehr viele verschiedene Berufsgruppen, die hier zuhören.
Dann fange ich mal mit Brand eher an. Eine Sache ist, wenn du selber viel gern Insights und sozusagen mitmachen willst, würde ich nicht empfehlen, dir durch ein großes Unternehmen diesen Startup-Enthusiasmus gleich mal wegzunehmen. Das ist diese Leichtigkeit, die man am Anfang hat, dass man mal einen Shop launcht oder sonstiges, das ist einfach was Schönes. Und gerade in einer Riesenstruktur wurde mir das halt so genommen. Und es wird alles geregelt für mich und ich will das gar nicht. Ich will das lernen. Ich will hinfallen, ne? Also ich will hinfallen, aufstehen, wieder hinfallen, aufstehen und das auch verstehen. Ich will mein Business verstehen. Und das ist was, klar, man, der ein oder andere braucht vielleicht eine Investition, aber so, dass man am besten Fall noch ein bisschen oder den Großteil an Mitbestimmrecht hat oder die Oberhand hat. Weil ich schon finde, gerade als Creator ist es nochmal was anderes, als Creator zu gründen und als Brand. Ne? Als Creator kommt der Customer kommt direkt zu mir und sagt, hey, das und das hat nicht gepasst. Die Lieferung ist nicht angekommen, aber die Lieferung liegt eigentlich im Fulfillment und nicht bei mir. Gut.
Dann du bist der Prügelknabe für alles, auf gut Deutsch gesagt, ja.
Blöd gesagt, ja.
Ja.
Und wenn du jetzt aber normal gründest, dann geht dir der Customer nicht direkt auf dich zu und sagt, das ist aber schlecht und das ist nicht gut und das ist dies und das ist das. Also dieses Direkte kann schon auch Fluch und Segen zugleich sein. Bei Co-Creations hätte ich auch gesagt, einfach immer so ein bisschen abwiegen. Oft finde ich, Produkte passen zu den Leuten nicht. Also ich habe zum Beispiel sehr lange drauf gewartet, was passt denn eigentlich zu mir? Und ich würde jetzt sagen, in dem Moment passt Fashion und Schuhe habe ich immer gern gemacht. Wussten die Leute halt nicht so, ne? Aber so an sich sehe ich mich da einfach nicht. Und ich glaube, auch eine wichtige Sache, die ich als Key-Takeaway da mitgenommen habe, ist, ja, finanziell ist super, aber wenn du nicht abhängig davon bist, verschwend nicht deine Zeit mit was, wo du dich nicht in 5 bis 10 Jahren siehst. Oder lass es mal 3 bis 5 Jahre sein, weil unsere Welt eh so schnell ist, ne? Ich will mich mit dem mitbewegen, wo ich denke, oder nicht mitbewegen, sondern wieder einen eigenen Weg fahren eigentlich, wo ich sage, so da sehe ich Potenzial und da baue ich mir was auf. Und ich habe...
Wo siehst du denn gerade Potenzial?
Tech.
What's next?
Ja, ich gehe in den Tech-Bereich.
Interessant. Kannst du schon ein bisschen so eine Richtung vorgeben? Das kann ja alles sein jetzt.
Ich glaube, da kann man eh ganz gut auf das Thema, was du meintest, mit Creator sein.
Weil wenn das Gespräch rauskommt, ist es schon gelauncht.
Ich weiß.
Deswegen, du darfst es theoretisch eigentlich schon sagen.
Das ist schon spannend. Ich habe ja noch nie darüber geredet. Deswegen,
ja komm,
ganz komisch.
Dann jetzt, wenn nicht bei Baby Gut Business, wo dann? Ja?
Und zwar mache ich eine All-in-One-Creator-App. Ja, was mein Problem war, wie gesagt, war das, dass ich nichts an einem Platz hatte. Mir hat das gefehlt, dass es eine App gibt, die alles in sich hat, was ein Creator zum Bearbeiten braucht, von Video, Foto, Planning, Community,
ja.
All-in-One. Das hat mir komplett gefehlt und das gibt's auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum gibt's es nicht, kann ich dir jetzt auch heute sagen.
Ja.
Weil es so komplex und so teuer ist, dass du es erstmal überhaupt machen kannst.
Und wie launchst du das? Also was wird passieren? Wer ist so die Zielgruppe von dieser App, die Kernzielgruppe?
Ich sag ehrlich gesagt, jeder, der interessiert in diesem Bereich ist.
Okay, also eine App, die für Social Media Kreation, die dich bei der Social Media Kreation, egal ob du Privatperson...
Und Mehrwert auch noch zusätzlich gibt.
Ja, okay. Ja.
Ohne, dass ich jetzt ein Coaching verkaufe. Und zwar als Zusatz, als wäre es dann nicht schon genug, weil das ist schon der Thing für mich so, haben wir noch einen physischen Shop mit physischen Produkten, der für diesen Bereich ist.
Und wo ist der? In Graz?
Nein, also Also nicht...
Also ein Online-Shop.
Einen Online-Shop, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch formuliert.
Also einen nicht physischen Shop eigentlich.
Aber ein physisches Produkt.
Ein physisches Produkt.
Genau. Zu viel will ich nicht verraten, weil ich glaube, das ist nie gut, wenn man zu viel... Das ist auch eine Sache, die ich in dem Prozess gelernt habe. Es ist nicht immer gut, alles zu verraten. Nicht jetzt auf den Lounge bezogen, sondern auch einfach auf eine Idee, die man hat. Also zu viele Köche verderben, ne? Und das habe ich, da habe ich schon das Gefühl, ich habe mir Feedback von den Leuten geholt, die mir wichtig sind, wo ich weiß, die haben Ahnung. Aber gar nicht so, dass ich jetzt so sage, so, hier, test du das, mach du das. Weil ich schon sehr überzeugt davon bin, dass das ist, wo ich mich einfach sehe und wo ich Potenzial sehe und wo ich mich weiterentwickeln will. Und bin schon sehr happy, wie es jetzt ist. Wir sind auf einem, ich meine, es gibt... Wenn man jetzt in diesen Tech-Bereich schaut, es gibt da Companies gerade in dem Bereich oder ähnlichen Bereich, die teilweise 40 Jahre alt sind. Also das ist schon sehr Competition, wo ich mir denke, da compete ich noch nicht mal damit wahrscheinlich, aber ich bin auf einem guten Weg.
Mhm. Mhm. Fühlst du dich erfolgreich?
Mit damit?
Grundsätzlich, also wenn du jetzt hier so sitzt und wir am Ende des Gesprächs sind, jetzt hast du ja vielleicht selber noch mal ein bisschen was reflektiert.
Voll spannend.
Über deine Karriere. Fühlst du dich erfolgreich? Jetzt, wie du hier sitzt?
Ich fühle mich irgendwie erfolgreich, wie ich damit umgehe. Aber ich weiß nicht, ob man das so definieren kann. Ich sag mal immer so ungern, ne? Also auch, bin bekannt, finde ich auch so, es kann gleich mir so, sonst sagt man in Österreich so anduscherisch, so duscherisch, so sich anhören. Und das finde ich immer nicht so angenehm, wenn das jemand so sagt.
Also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass man selten Feedback aus der eigenen Branche bekommt. Ja. Ich bin aus deiner Branche, ich gebe dir jetzt kurz Feedback ungefragt. Du bist fucking erfolgreich.
Okay.
Das darfst du schon,
das ist sehr,
du darfst
sehr
dich auch so fühlen. Ja, ich kann nachvollziehen, dass es auch awkward ist, sich vor ein Mikrofon zu setzen und zu sagen,
man auch nicht,
nö, also oder? Ich finde mich hier super erfolgreich. Ja, und das ist ja auch eine Frage von dem Erfüllen der eigenen Ziele sein. Und ich glaube, um hier kurz Full Circle zu kreieren, wenn du sagst, ich habe beruflich alles erreicht, was ich wollte mit 22 und meine Ziele sind jetzt privater Natur und offensichtlich hast du noch keine Kinder und es ist ein ganz klares Ziel von dir, dann vielleicht fühlst du dich erst richtig vollkommen erfolgreich, wenn du auch deine privaten Ziele erreicht hast und du Mama bist.
Definiert, ja.
Und ich finde das schön. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine tolle Perspektive für alle da draußen, sich auch nicht nur todeserfolgreich zu fühlen, wenn man ein dickes Bankkonto hat, ein eigenes Haus, aber fährt einen Garten, Ahnung, ja.
Was bleibt am Ende?
Ja.
Und da bringt mir nicht, jetzt in ein anderes Land zu ziehen, weil ich da halt dann Steuern spare. Und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich, dafür sehe ich meine Großeltern nicht mehr, dafür sehe ich meine Familie nicht mehr, ich sehe meine Geschwister nicht aufwachsen. Man muss sich für sich das selber definieren, weil nichts ist falsch und nichts ist richtig. Ich glaube, für den einen ist das richtig so, dass der in die weite Welt hinaussteppt, ne? Für mich persönlich war aber immer der Fokus, hey, ich will meine Geschwister aufwachsen sehen. Ich will eine Bezugsperson sein. Ich will die Schwester sein, zu der man kommt, wenn es Probleme gibt. Und das war so eine der Sachen. Und bei der Brand ist es auch so, für mich hat die alles schon erfüllt, was sie erfüllen soll. Das ist, ja, ist es in der ganzen Corona-Zeit bin ich mir eingeschlossen und habe entwickelt. Super. Ich hatte eine Beschäftigung, ich hatte ein Ziel, ich war nicht lost, ich wusste, was ich machen soll. Es war auch nicht toll, dass man jetzt dauerhaft nur drinnen ist. Ja, passt. Kann man jetzt drüber streiten, findet keiner toll, fand keiner toll. Aber diese App hat für mich heute schon alles erfüllt, was es soll. Wenn es jetzt noch zusätzlich jemandem gefällt, 100 Punkte. Aber es hat mich schon so erfüllt und wachsen lassen.
Lisa Marie, ich wünsche dir, dass du alle deine Ziele erreichst. Weiter
ich
beruflich sowie privat.
Ja.
Danke, dass du dabei warst.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte.